das so klasse. Auf meinem Grab vielleicht auch noch so eine Platte, dass man die Radieschen von unten angucken kann. Da gab es, glaube ich, ich habe davon mal gelesen, es gab dazu eine Kunstinstallation. Ich fand die so klasse, dass man sich die Radieschen von unten angucken kann. Aber wenn ich an meine Großeltern denke, sind wir immer, wenn wir bei den Großeltern zu Besuch waren, hinten raus aus dem Grundstück und da war so ein Hang und da hat mein Opa Petersilie gepflanzt. Und wir haben immer Petersilie genascht, wenn wir dort waren. Und ich könnte mir so vorstellen, das Grab mit Petersilie zu bepflanzen, weil ich einfach nur dran denken muss, wenn ich die sehe, an meine Großeltern.
Vom Friedhof darf man nichts wieder mitnehmen, sagt meine Mutter immer. Ist ganz wichtig.
Nee, ich kenne nur, dass man vom Friedhof keine Blumen mitnimmt.
Ja, gar nichts.
Dass man halt sozusagen nichts...
Ja, was auch sonst. Also ja, Gießkannen und so ist eh verboten. Das gehört ja dem Friedhof. Aber nichts wieder mitnehmen.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissi Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Hast du Kopfhörer?
Eins, zwei. Oh ja.
Oh ja, ich mag meine Stimme. Oh ja.
Hör doch mal auf.
Hallo Jan Edler.
Hallo Sissi Metzschke.
Wie war dein Tag, Darling? Du hast wieder dein Bestattungsoutfit an.
Hab ich.
Du kommst also von der Kirche.
Komm, ich war relativ ruhig, eigentlich fast langweilig.
Was hast du gemacht?
Ich habe jemanden gewaschen, angekleidet, fotografiert, Fingerabdrücke genommen.
Fingerabdrücke genommen fürs Protokoll oder für die Angehörigen, für eine schöne Kette oder?
Exakt, das Weitere, genau. Ich habe... bietet das eigentlich an, statt Asche abzunehmen, Fingerabdrücke abzunehmen von dem Verstorbenen. Und dann kann man sich was Schönes gravieren lassen, Tätowierung machen lassen oder was auch immer.
Wir haben ja in der letzten Folge Radieschen von unten gelernt, dass man sich jetzt auch mit Asche Verstorbener tätowieren kann.
Ja.
Aber das findest du doof.
Ich find's komisch.
Findest du, was hast du gesagt, crazy?
Ich find's crazy.
Dann lieber einen Fingerabdruck.
Hm?
Ein schöner kleiner.
Hm?
Und den nachtätowieren lassen? Mit normaler Tinte?
Hm?
Sag mal ehrlich, ne, wenn ich vor dir gehen würde, würdest du dir meinen Fingerabdruck tätowieren?
Jetzt kann ich ja nur was Falsches sagen.
Guck mich mal an.
Selbstverständlich.
Ist okay, Jan. Aber
doch,
ein kleines
Doch, ich glaube, Sissi, ich glaube, das würde ich machen lassen.
Ein kleines Bild
unter, die beiden Radieschen.
Ach stimmt, du hast ja zwei Radieschen tätowieren lassen. Hm? Es ist unglaublich. Haben wir das eigentlich schon mal besprochen?
Nee, ich glaube so richtig noch nicht.
Leute, es ist so viel passiert seit Staffel 2 Radieschen von unten. Unter anderem hat Jan sich zwei Radieschen tätowiert auf seinen Torso. Wie heißt das? Wie heißt die Stelle?
Das ist richtig, auf den Rippenbogen, genau.
Auf den Rippenbogen.
Ja.
War es schmerzhaft?
Das war interessant.
Gleich neben dem Organspendetattoo.
ARD.
Jan, ich will mich gar nicht so in Albernheiten verlieren, denn wir haben heute sehr, sehr viel vor. In dieser Folge Radieschen von unten reisen wir gleich mit euch dahin, wo man den Tod auf jeden Fall ein bisschen mehr vermutet als in unserem alltäglichen Leben, nämlich im Hospiz. Wir nehmen euch mit ins Marienhospiz nach Dresden. Außerdem in dieser Folge bei Prominent Sterben eine meiner liebsten Kolleginnen überhaupt, Janine Michaelsen. Die kennt ihr definitiv aus dem Fernsehen. Das ist die, die immer mit Joko und Klaas vor der Kamera steht und jetzt auch ein wunderbares Soloprogramm gemacht hat. Da war die auch hier in Leipzig in der Region. Das war wahnsinnig schön. Welchen speziellen Song Janine Michaelsen auf ihrer eigenen Lebensabschiedsfeier unbedingt hören möchte, also hört sie dann wahrscheinlich nicht mehr, aber sie möchte ihn spielen lassen. Und warum der so gar nicht traurig ist, das hört ihr auch in dieser Folge. Außerdem gibt es in unserer Rubrik OMG. Wir nennen sie jetzt schon OMG, ne? Wir machen die erst zum zweiten Mal. Die heißt Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Und da stellen wir euch verschiedene Weltreligionen vor, beziehungsweise finden Leute, die wirklich Ahnung haben und euch das vorstellen. Und da hat Jan wieder rumtelefoniert und rumgeemailt und uns jemanden besorgt, der uns heute ein bisschen bildet.
Und zwar den Imam Khalid aus einer muslimischen Gemeinde, der uns ein wenig über das Jenseits, über den muslimischen Glauben an sich und über den Himmel erzählt.
Also die Idee von der Rubrik ist, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was glauben Menschen, die in einer bestimmten Religion angehören und was muss man zu Lebzeiten tun, um bei denen in den Himmel, ins Paradies oder wo auch immer hinzukommen, also bestmöglichen Outcome für sich zu erzeugen. Das besprechen wir also nachher in OMG. Aber erstmal geht's, wie versprochen, ins Marienhospiz nach Dresden.
Todgeflüster.
Es war sehr früh am Morgen. Es war kühl. Und Jan Edler hat mich zu Hause abgeholt mit zwei Stullen und einer Kanne Tee. Und dann sind wir nach Dresden gefahren, ins Marienhospiz. Ich weiß gar nicht, warum wir nach Dresden gefahren sind. Wie bist du auf die gekommen?
Die haben uns angeschrieben.
Ach echt?
Ja, genau. Die haben uns angeschrieben über MDR Jump. Dann habe ich gesagt, na, dann lass uns doch mal eine Folge zusammen machen.
Wollten die was Bestimmtes oder wollten die nur mal Hallo sagen?
Nee, die wollten nur mal Hallo sagen, würden sich freuen, wenn wir ein bisschen mehr über das Thema Hospiz informieren. Und da habe ich gesagt, na ja, klar, mach mal.
Und so sind ja schon die besten Kooperationen hier zustande gekommen. Genau. Erinnerst du dich an Justine?
Genau.
Da ging es um Organspende.
Genau.
Haben wir auch die ganze Geschichte begleitet, die hat uns auch angeschrieben und mittlerweile geht es denen fantastisch, ne?
Ja, Justine geht es besser, auf jeden Fall. Sie hat das alles sehr, sehr gut überstanden, die Transplantation. Hat jetzt letztens einen Post gemacht, dass sie jetzt auch wieder ganz normal rausgehen kann.
Ach, schön. Ja. Also so läuft das hier bei uns. Das hier ist keine Einbahnstraße. Wir freuen uns jederzeit über eure E-Mails, über eure Anrufe. Ihr könnt Jan Edler immer gerne eine WhatsApp-Nachricht schicken, da freut er sich auch. Und dann nehmen wir euch sehr gerne mit rein in diesen Podcast. So kam es also, dass Jan und ich das Marienhospiz in Dresden erreichten. Und da haben wir Sarah, Robert und Franz kennengelernt. Und die haben uns rumgeführt, waren super offen. Es war, wenn man das so sagen kann, ein schöner Ort.
Mhm.
Würdest du dir vorstellen können, in einem Hospiz deine letzten Wochen zu verbringen?
Ja, eigentlich schon. War eine angenehme Atmosphäre.
Wir haben uns dann mit den dreien in ein Gästezimmer, heißt das Gästezimmer? Ich weiß gar nicht. In so ein Gästezimmer verzogen. Die haben ja nicht allzu viele Zimmer. Also wenn man jetzt denkt, da gibt es so 50 Zimmer, weit gefehlt, viel, viel weniger. Und in einem dieser Zimmer haben wir dann Platz genommen und haben uns so ganz vorsichtig rangetastet an das Thema. Als erstes wollten wir mal wissen, was die glauben, wie wir als Gesellschaft mit dem Thema Tod umgehen.
Ich finde, da ist ein Umbruch, findet da statt gerade. Wenn ich so dran denke, wo ich klein war, ist jemand in der Familie gestorben oder so. Man ist nicht mit zur Beerdigung genommen worden. Man wurde irgendwo geparkt bei der Tante oder Oma oder wie auch immer. Und da findet ein Umbruch gerade statt. Natürlich ist es noch nicht das Ende der Fahnenstange, einfach, dass das irgendwo in die Gesellschaft reingehört. Ich weiß auch nicht, ob man es unbedingt verlangen darf, dass es so mitten in der Gesellschaft drin verankert ist, aber wo jeder irgendwo Berührungspunkte damit hat. Also es trifft früher oder später jeden einmal, dass er damit konfrontiert wird. Ne? Was man dafür tun muss, ist ganz, ganz viel. Also Hospize sind super und davon gibt es eigentlich viel, viel zu wenige. Man darf nicht vergessen, Dresden war bis 2020 die einzige Landeshauptstadt in Deutschland, die noch kein stationäres Hospiz gehabt hat. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Ne, also sind alle ringsrum gebaut worden, aber in Dresden gab es sowas noch nicht. Ja, es muss wirklich viel, viel mehr durch Öffentlichkeitsarbeit oder dass in der Schule vielleicht schon ein Grundstein gelegt wird oder dass das einfach auch während der Ausbildung, also gerade im Gesundheitsbereich, dass es einen viel, viel höheren Stellenwert einfach bekommt, dass einfach viel mehr Menschen davon teilhaben können einfach. Ja.
Und genau da kommen wir ins Spiel mit diesem Podcast, denn genau das ist ja auch ein bisschen unsere Mission, aufzuklären, Leuten zu zeigen, dass man sich relativ normal über dieses Thema unterhalten kann und dass das auch wichtig ist. Da habt ihr gerade übrigens Robert sprechen gehört, seines Zeichens stellvertretender
Pflegeleiter.
Und um euch nochmal alle abzuholen, was das Thema Hospiz angeht, hat sich Jan Edler heute auch besonders gut vorbereitet. Vielleicht erklärst du uns nochmal ganz kurz, was das eigentlich ist für alle, die denken, naja, irgendwas wie ein Krankenhaus, aber anders, irgendwas zum Sterben.
Es ist schon irgendwo was wie ein Krankenhaus, das stimmt schon. Letztendlich ist es eine Einrichtung der Sterbebegleitung. Es gibt natürlich wie in einem Krankenhaus auch Zimmer. Es gibt weniger Betten natürlich auf so einer Station. Es gibt in Deutschland ungefähr 260 stationäre Hospize, ca. 1500 ambulante Hospizdienste. Und in diesen stationären Hospizen, dort werden letztendlich unheilbar Kranke in ihrer letzten Lebensphase untergebracht.
So viel die Recherche von Jan Edler zu diesem Thema. Und wir haben ja zum Glück Sarah, Robert und Franz, die im Marienhospiz arbeiten heute hier in der Sendung. Und Franz hat uns erstmal aufgeklärt, was so ein Job im Hospiz eigentlich bedeutet.
Was ist meine Aufgabe? Das ist immer ganz schwer zu beantworten, weil wir sind natürlich als Pflegekräfte angestellt, aber irgendwie sind wir so Mädchen für alles. Also für Gespräche, für schönes Essen machen, für Wellnessangebote, ob das Massagen oder Fußbäder oder irgendwas sind, für Alltagsgestaltung. Also ja, wir machen ganz vieles um die Pflege drumherum. Die Pflege ist natürlich das, weswegen ich hier bin und weswegen ich angestellt bin, die irgendwo schon die primäre Rolle spielt, aber die kann sich manchmal auch einfach hinten anstellen. Also manchmal ist einfach zweimal am Tag gewaschen zu sein nicht das Wichtigste. Da gibt es einfach andere Sachen.
Das war Franz, seines Zeichens.
Gesundheits- und Krankenpfleger.
Sarah saß ja auch mit in unserer Runde, ihres Zeichens.
Ehrenamtliche Betreuerin und in der Hospizbegleiterausbildung.
Genau, die ist übers Ehrenamt auch zu ihrem Job gekommen und sagt über die Motivation Folgendes.
Also ich glaube, wie es bei vielen so ist, die nicht aus dem Pflegerischen kommen, war es eine eigene Betroffenheit. Also ich habe 2014 meine Mutter verloren und habe in der Zeit selber Unterstützung gesucht, für mich als Betroffene sozusagen. Und habe in Dresden nicht so richtig was gefunden, was für mich gut passt. Und dann habe ich aus so einer Bockigkeit heraus gesagt, gut, dann mache ich selber, habe die Ausbildung gemacht zur Trauerbegleiterin und bin quasi über dieses Thema überhaupt mit diesem Schwerpunkt in Kontakt gekommen. Und habe dann eben überlegt, wo kann ich mich engagieren? Und da war das Hospiz gerade eröffnet, also ich glaube ein halbes Jahr alt. Und das passte gut zu dem, was ich mir vorstellen konnte, und so bin ich dazu gekommen.
Sagt Sarah, und die Motivation dahinter, das kann man sich auch denken, kommt oft aus einer eigenen Betroffenheit. Das haben wir vorher nicht mit reingerechnet, ne? Ich glaube, das ist ganz oft so, wenn es um schwerere Themen geht und Jobs, die man vielleicht nicht so direkt auf dem Zettel hat.
Ja, ganz richtig.
Da wollte Jan unbedingt auch wissen, wie die Bewohner untereinander im Hospiz miteinander umgehen.
Das ist eigentlich gerade eine sehr aktuelle Situation, kann man sogar sagen. Also es ist immer ganz unterschiedlich, kommt immer darauf an, wie es dem Gast geht. Also ganz viele wollen auch für sich sein, möchten nicht raus aus dem Zimmer, wollen ihre Ruhe haben. Aber wenn dann noch jemand ist, der relativ frühzeitig zu uns gekommen ist, noch gut gestellt ist, vielleicht auch vom Körper her Kraft hat, Energie hat ein bisschen. Und die treffen sich dann halt im Foyer oder bei uns im Gemeinschaftsraum, Wohnzimmer und essen, nehmen ihre Mahlzeiten zusammen ein, und so entstehen dann die Gespräche. Und jetzt ist es immer auch bei uns, von direkt am Eingang steht ja die Marienstatue und die Kerze, und wenn die Kerze brennt, ist es ja immer ein Zeichen dafür, dass jemand bei uns verstorben ist und ist ja gerade noch sich im Hospiz befindet einfach. Und das registrieren die dann, und natürlich bekommen die dann auch mit, wenn es jemandem schlechter geht, weil dann sitzen die Leute auf einmal nicht mehr vorne mit am Tisch und machen sich natürlich Gedanken und setzen sich dann nochmal ganz anders mit dem eigenen Thema auseinander, also mit dem, ich bin ja auch krank, ich habe auch nicht mehr die ewige Zeit hier, und wollen dann auch gegenseitig Besuche machen oder sowas. Also gehen sich dann in den Zimmern besuchen. Es kommt nicht allzu häufig vor, aber manchmal hat man so im Jahr mal so Konstellationen einfach, die sich da zusammentreffen, und die erzählen dann, die machen dann, die nehmen dann auch zusammen an irgendwelchen Veranstaltungen oder Beschäftigungen teil. Die sind, ist dann immer so eine kleine Truppe und treffen sich dann halt so fast schon rituell eigentlich zu den Mahlzeiten.
Und gehen dann teilweise sogar auch ins Sterbebett des anderen. Also das hat man auch schon.
Und das fanden wir besonders schön, als uns die Mitarbeitenden vom Marienhospiz das erklärt haben, dass die Gäste untereinander ab und zu Dinge miteinander teilen, dass da Freundschaften entstehen, und sogar die Abschiednahme wird da geteilt.
Meistens ergibt sich das dann wirklich aus der Situation, dass das Leute schon sagen, wenn sie mal sterben sollte, dann möchte ich mich am Bett verabschieden, oder sie kriegen es eben mit. Mhm. Wie es der Robert schon gesagt hat, Herr so und so sitzt seit 3 Tagen nicht mehr mit am Abendbrottisch, was ist denn mit dem los? Und dann sagen wir den Leuten schon, dass es jemandem schlechter geht, und wenn dann die Kerze brennt, fragen sie dann auch aktiv, ist er jetzt verstorben, und dann können sie auch ans Bett gehen zum Abschied nehmen.
Aber es ist schon so, als wir vorhin reinkamen, haben gerade 2 Leute gegessen, glaube ich. Währenddessen fuhr ein Sarg an uns vorbei, wurde gerade jemand abgeholt. Ist schon so nah beieinander und schon sehr normal alles, ne? Wie soll es anders sein, denkst du jetzt, ne? Wir sind in einem Hospiz, I know.
Wie soll es anders sein? Es ist wirklich, also wir hätten ja sonst einen getrennten Eingang errichten müssen für die Bestatter. Und das soll ja auch nicht sein. Also wir sind halt eine Einrichtung, wo Leben und Tod nah beieinander liegen, und das macht uns irgendwo auch aus. Sicherlich macht das den Gästen dann manchmal Probleme, eben genau dieses, Mensch, ich saß da gerade beim Essen und jetzt fährt er mir hier einen Sarg vorbei. Also krass. Auch dann versuchen wir die Leute eben in Gesprächen einzufangen oder ähnliches. Ja, das funktioniert dann unterschiedlich gut.
Aber ich wollte gerade sagen, wenn wir uns das alle wünschen, dass das ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt wird, dann ist das vielleicht der Weg, ne?
Ganz genau.
Ich muss auch sagen, das war eine Situation, Jan, als wir das Marienhospiz betreten haben und dieser Sarg an uns vorbeifuhr, da habe ich dich ganz kurz ein bisschen beneidet um deine Routine. Also dich hat das ja überhaupt nicht impressed, so, ne? Und nee. Ich war geschockt kurz. Hätte mir gewünscht, dass ich cooler bin.
Für mich war es tatsächlich was ganz Normales, womit ich vielleicht sogar auch gerechnet habe, wenn wir in Hospiz gehen. Es war, wie uns dann später gesagt wurde, muslimischer Gast gewesen. Dann wurde auch von einem muslimischen Bestatter abgeholt, wo vorher auch nochmal der Imam vor Ort war. Und gerade zu dem Thema muslimische Bestattung und Islam haben wir in unserer neuen Kategorie, oh mein Gott, dieser Himmel, das gleich nochmal für euch zusammengefasst. Jetzt aber erstmal.
Jetzt hast du die Lorbeeren fast eingeheimst. Das haben wir nicht zusammengefasst, sondern der Profi fasst das zusammen.
Der Profi hat, ja genau, der Profi, der Imam, genau.
Der erklärt uns nachher in der Rubrik, was es mit dem Islam und dem muslimischen Glauben auf sich hat, was man eigentlich zu Lebzeiten tun muss, um nach dem Tod das für sich bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das also im Laufe der Folge noch in unserer Rubrik OMG. Die süßeste Geschichte im Marienhospiz, an die ich mich nicht nur gerne erinnere, sondern die ich auch schon 5000 Mal weitererzählt habe, ist die von einer Frau, Der Robert aus dem Hospiz, der erzählt es euch selber auf die Frage hin, wie die Bewohner so mit dem Thema Tod umgehen.
Es kommt immer drauf an, wie die Gäste halt auch von der Verfassung her jetzt sind. Ob da manchmal ist schon ganz, ganz viel geklärt im Vorfeld. Also die haben schon alles vorgeplant, haben ihre Mappe im Endeffekt, wo alles drinsteht, wie es ablaufen soll. Selbst bis zum letzten Mal sie anziehen und... Und wir hatten eine Dame, die bei uns gelebt hatte, die hatte die ganze Zeit, wo sie da war, ihre Urne im Regal stehen einfach. Das war eine weiße Urne mit blauen Blüten drauf oder so war das. Ja, so grün-blau, so Blüten drauf. Die hat sie die ganze Zeit da gehabt. Also die hat da auch ein ganz abgeklärtes Verhältnis und hat damit ihren Frieden schon gemacht gehabt. Wenn sie es im Gespräch anbahnt, dass da irgendwas noch geklärt werden muss, dann sprechen wir natürlich drüber. Das gehört ja auch zu unserer Arbeit dazu. So, das gehört ja auch zu dem psychosozialen Ding, die wir einfach mit in den Gesprächen klären. Ansonsten vermitteln wir auch gerne an Bestatter, die dann vor Ort vorbeikommen und eine Beratung durchführen. Also so ein Potpourri bieten wir da ja immer an und haben meistens dann schon so im Hinterkopf, wenn wir sowas machen, welcher Bestatter von denen dazu passt, einfach, weil jeder ist ja anders so ein bisschen.
Wenn ich in einem Hospiz arbeiten würde, Jan Edler, ne? Ich würde den ganzen Tag nur versuchen, von diesen Menschen dort zu lernen. Also es sind ja nicht nur alte Menschen, aber wir haben sehr viele ältere Menschen gesehen. Ich würde die ganze Zeit versuchen, aufzusaugen, was Menschen, die wissen, sie sind nicht mehr lange auf der Welt, was die übers Leben denken. Ich finde das so interessant.
Das ist richtig.
Und ich sag dir was, das machen Robert, Franz und Sarah nicht viel anders.
Das klingt so abgedroschen, aber das, was ich meistens erlebe, ist, dass Leute, wenn dann eher Sachen berichten, die sie bereuen, die sie nicht gemacht haben. Das ist so eine allgemeine Phrase fast schon, aber es ist tatsächlich so. Also Leute bereuen eher Sachen, die nicht passiert sind, Gespräche, die sie nicht geführt haben, als Sachen, die sie gemacht haben oder die sie vielleicht vermeintlich falsch gemacht haben.
Also was sind das neben Gesprächen, die Sie nicht geführt haben? Was wird da am meisten aufgezählt?
Das häufigste sind tatsächlich Gespräche oder Streits, die nicht aufgelöst wurden. Weil manchmal Familiensituationen, wo wirklich seit 20, 30 Jahren Funkstille in bestimmte Richtungen besteht, und das sind häufig Sachen, die Leute bereuen, dass sie sich da nicht irgendwie ein Herz gefasst haben und das aufgeklärt haben.
Und bedeutet das, dass du dir dann jetzt auch anders ein Herz fasst, vielleicht schneller, um Dinge zu klären, damit die nicht so, manchmal lässt man es ja einfach liegen, weil man denkt, ach komm, ja, ist mir jetzt unangenehm, mache ich irgendwann später, dass man weniger aufschiebt?
Ich nehme das immer vor und ich versuche das auch, aber es ist schwer.
Das kann ich so unterstreichen, was Franz gesagt hat. Also das ist eigentlich wirklich so die Phrase, die man so mitnimmt. Also dass man wirklich nichts verschieben sollte, dass man hier und jetzt leben soll und einfach auch machen soll und sich dann nicht ärgern, ich hebe mir es auf, wenn ich Zeit dafür habe, sondern dann zurückschauen, scheiße, was hatte ich denn für ein Leben, auf Deutsch gesagt. Also wirklich jetzt leben, in den Urlaub fahren, wenn man in den Urlaub fahren will, wenn man es kann, halt auch mal eine größere Reise machen, einfach sich die Welt anschauen und einfach von den Erinnerungen leben, weil man lebt am Schluss von den Erinnerungen, die man sich geschaffen hat und nicht, die man vielleicht noch machen möchte.
Würdest du sagen, dass du dich da schon dran hältst? Kriegst du das gut hin, im Hier und Jetzt zu sein? Und das hört man ja ganz oft, das sagt Instagram einem ja auch jeden Tag auf 5000 verschiedenen Spruchtafeln, ne?
Ganz und gar nicht. Nee, also ne? Überhaupt nicht. Letztendlich, wenn man vielleicht jeden Tag dran erinnert wird, dann denkt man jeden Tag dann vielleicht 1-2 Stunden daran, dass man doch vielleicht mal bewusster leben sollte. Aber sobald auch irgendwie wieder kleine alltägliche Probleme auftauchen, dann rutscht man da wieder rein, ist ganz klar. Und dann ärgert man sich vielleicht auch mal wieder und kann vielleicht nicht das große Ganze sehen. Weiß nicht, wie denkst du denn darüber?
Na, ich muss sagen, dass der Podcast mir da wirklich bei geholfen hat. Jetzt ganz, ganz ehrlich. Also seitdem wir uns damit beschäftigen und auch viele inspirierende Menschen schon gehört haben hier in den letzten beiden Staffeln Radieschen, gelingt mir das öfter. Da freut sich mein Konto jetzt nicht direkt drüber und wahrscheinlich auch mein Arbeitgeber nicht. Aber ich denke dann immer, ich sage zu meiner Freundin Katja, komm, ist doch egal, lass uns da hinfliegen. Wir machen das jetzt. Wir nehmen uns einfach Urlaub. Und dann denke ich bei der Handtasche, ach, ich brauche die nicht. Nee, ich brauche die wirklich nicht. Aber ist doch egal, ich hätte die so gerne. Dann verdiene ich halt neues Geld. Ich mache das. Also Konzerte, ich baue mir so kleine Inseln und versuche wirklich, das nicht so weit rauszuschieben, sondern mir zum einen Dinge in naher Zukunft zu packen, auf die ich mich freuen kann, aber auch jeden Tag. Ich freue mich ja über Kleinigkeiten. Mich hat letztens in einem Bewerbungsprozess jemand gefragt, ob ich immer so gute Laune habe und wie das kommt. Und da habe ich so kurz überlegt und habe gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Banane, aber ich freue mich halt jeden Tag, wirklich jeden Tag, freue ich mich auf den Tag. Also ich freue mich drauf, mir morgens meinen Kaffee zu machen. Ich freue mich über meinen Milchschaum. Ich freue mich drauf, wenn ich morgens 20 Minuten Zeit habe, um mit dem Hund auf dem Balkon zu sitzen in der Sonne und einen Kaffee zu trinken. So ganz normale Dinge. Ich genieße meine Gassi-Runde. Ich gucke zwar viel aufs Telefon, aber ich gucke mir auch den Lavendel an, der blüht, und schnupper da mal dran. So, ich mache wirklich so Dinge.
Ja gut, grundsätzlich.
Ah, jetzt ruderst du zurück.
Was heißt denn zurückrudern?
Ich meine, auch.
Man hat ja halt einfach auch mal Höhen und Tiefen in seinem Leben, ne? Und auch vielleicht im Alltag so gute Tage und schlechte Tage.
Jan Edler, du ballerst durch dein Leben. Ich sehe dich doch fast jeden Tag. Du bist immer am Ballern. Du versuchst deinen Job, deine Kinder, dein Hund muss raus. Du versuchst Menschen Gefallen zu tun. Du bist aufopferungsvoll in allen Lebensbereichen.
Ja, das ist richtig. Aber als du das gesagt hast mit den Blumenblüten, ich habe mich zum Beispiel letztens extrem gefreut, dass Lavendel blüht.
Teil vielleicht, aber wann hast du dir selber zuletzt was gegönnt, was Gutes getan, was gemacht, was du schon lange aufgeschoben hast?
Ich für mich selber ist schon ein bisschen her, ist richtig.
Wenn du in Urlaub fliegst, dann überlegst du, wie kann ich die Oma noch mitnehmen und meine Kinder irgendwie unter einen Hut bekommen mit den Ferienzeiten und der Arbeit und wie geht das?
Na,
und am Ende hast du gar keine Zeit
halt
für
einfach.
Dich.
Das ist halt manchmal so, das ist halt manchmal.
Ich glaube, so geht es vielen Leuten. Und alle, die das jetzt gerade hören, dann denken, naja, so einfach ist es auch nicht, wenn man in so Strukturen steckt und Familie hat und einen Job hat und jeden Tag gebraucht wird und so. Ich verstehe das voll, ne? Ist bei mir ja nicht anders, aber ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns da manchmal einfach rauskämpfen müssen. Sonst geht das hier einfach viel zu schnell vorbei, der ganze Kram.
Das ist schon richtig. Das Nein sagen muss man auch lernen. Das stimmt schon. Und das Nein,
Ja sagen zu sich selber.
Ja zu sich selbst sagen. Das ist richtig, das stimmt.
Du hast mir mal so einen Gutschein geschenkt für eine Hundewanderung im Schnee, weißt du noch?
Ja, hast du nicht eingelöst.
Nee, habe ich nicht eingelöst, aber ich würde ihn dir zurückschenken und dann kannst du das mit Alma doch mal machen mit deiner Hündin.
Das ist übelst cool.
So, nochmal zurück ins Marienhospiz nach Dresden. Da haben wir nämlich den stellvertretenden Pflegeleiter Robert auch noch gefragt, was er sich wünscht. Für uns als Gesellschaft, wenn es um das Thema Tod geht und auch natürlich die Hospizkultur.
Was mir wichtig wäre, vielleicht für die Zukunft, für die Hospizkultur und alles drum und dran, das ist eigentlich was rein Bürokratisches, also die Finanzierung von Hospizen, also der Gesetzgeber sagt uns, okay, wir bezahlen nur 95% des Hospizplatzes und 5% müssen wir aus Eigenleistungen beziehungsweise aus Spenden generieren. Einfach, also wir sind auf 5% des Hospizplatzes, also da muss durch Spenden finanziert werden.
Um das mal kurz einzuordnen, das ist eine Menge. Ne? 5 klingt so klein, 5%, aber...
5% klingt klein. Man spricht da im Jahr über einen niedrigen sechsstelligen Betrag, der über Spenden erwirtschaftet. Und da hängen im Endeffekt Arbeitsplätze dran, da hängen Angebote dran, die wir hier schaffen können ringsrum, ob das irgendein Kreativcafé ist, was stattfindet durch unsere ehrenamtlichen Kollegen, die Materialien einfach, weil man muss ja dazu sagen, so ein Hospizplatz kostet der Person, die bei uns ist, gar nichts. Also es ist komplett kostenfrei, damit auch wirklich jeder die Chance hat, hier einzuziehen, ohne Ansehen der Person oder ob reich, ob arm, ob welcher kulturelle Hintergrund noch dahinter ist. Genau, also das ist, glaube ich, dass das geändert werden muss einfach. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dann wäre das auch viel, viel attraktiver, vielleicht auch für, dass es auch mehr Hospize geben kann, einfach, weil das immer eine hohe Hürde ist, dass man ein Hospiz entwickelt oder die Idee entwickelt dazu für ein Hospiz, einfach weil es ein finanzieller Aspekt ist, einfach, dass die 5%, und man muss jetzt sagen, Corona hat der Sache ein bisschen Umbruch gegeben, also das ist, man merkt so einen Rückgang einfach, aber das merkt man ja überall mit, also Spenden sind überall weniger geworden und das merken wir persönlich auch. Und
der Gesundheits- und Krankenpfleger Franz hat sich dazu auch nochmal geäußert.
Ich liebe, wenn du Leute anmoderierst, als wärst du ein Nachrichtensprecher, aber stimmt ja.
Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre das wahrscheinlich eher ein allgemeinerer zum Umgang mit dem Thema Hospiz, Tod und Sterben. Also das fände ich schön, wenn dort gesellschaftlich irgendwann mal nach und nach doch wieder ein Umdenken erfolgen könnte, dass Tod nicht was ist, was hinter verschlossenen Türen passieren muss, dass das nichts grundsätzlich Schlimmes oder Böses ist, sondern dass das Tod, Sterben, Abschied zum Leben dazugehört, ein Teil ist und dass auch diese Emotionen, die wir als vermeintlich negativ bezeichnen, Traurigkeit, Angst, genauso wichtig sind wie Freude, Spaß, Glück, das ist einfach Teil des Lebens.
Eigentlich wäre das schon das perfekte Schlusswort für diese Folge Radieschen von unten, aber wir haben noch ein bisschen was, hat Franz super schön gesagt, und an dieser Stelle nochmal ein großes, dickes, fettes Dankeschön an das Marienhospiz Dresden, dass sie uns so aufgenommen haben, uns da alles gezeigt haben, uns alles erklärt haben, das war wahnsinnig schön. Direkt auch der Teil mit der Kerze, ne? Weißt du es noch? Wir sind reingekommen, also aus dem Fahrstuhl ausgestiegen, und da stand direkt eine Kerze.
Genau. Und wenn die Kerze brennt, heißt es ja, dass gerade jemand verstorben ist. Und wie uns auch schon beschrieben wurde, nimmt da ja dann auch jeder drauf Rücksicht.
Fand ich irgendwie schön mit der Kerze. Und ich habe auch gedacht, so der Franz hat ja auch die eine Lady gerade bedient, die am Essenstisch saß. Und da habe ich gedacht, das ist so eine ganz besondere Atmosphäre gewesen. Es ging irgendwie um Joghurt. Ich glaube, sie wollte den Himbeerjoghurt und den gab es aber nicht. Und hat er gesagt, Frau, nennen Sie mal Frau Meier. Na, Frau Meier, na, Himbeeren haben wir heute nicht, aber gucken Sie mal hier, ich habe Ihnen Erdbeerjoghurt aufgehoben. Und dann hat die sich so gefreut und das war so ein ganz besonderes Verhältnis, wo man dachte, okay, die kennen auch die Bedürfnisse, weißt du, so Kleinigkeiten. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön.
Ja, und dass eben auch dieser Esstisch direkt neben dem Fahrstuhl war. Das heißt, die Bewohner erleben dann auch wirklich...
Meinst du, das ist beabsichtigt?
Ich glaube, es ist bestimmt beabsichtigt, dass die Bewohner das eben auch erleben, dass wenn jemand, ja, geht, mitgenommen wird.
Dass sie das dann immer sehen. Boah, da musste ich wirklich, also, da schiebst du dir gerade einen Kartoffelbrei in die Figur und dann wird jemand abgeholt. Ne? Das ist schon, so ist es. Also das klingt jetzt wirklich ein bisschen pietätlos, aber genau so ist es.
Es ist aber letztendlich schöner als das, was man, oder was die meisten Bestatter natürlich in Pflegeheim erleben, wenn uns gesagt wird, wir sollen dann bitte um 2 Uhr früh kommen oder um die Mittagszeit, wenn alle, also nach der Mittagszeit, wenn alle gegessen haben, wenn sie vielleicht Mittagsruhe halten, damit kein Mitbewohner es mitbekommt, dass jemand verstorben ist bzw. abgeholt wird. Da finde ich es viel schöner. Es gibt andere Konzepte in anderen Pflegeheimen, wo dann alle nochmal so wie Spalier stehen oder sich nochmal verabschieden, nochmal auf den Sarg klopfen von mir aus, einfach irgendwas, um denjenigen noch zu verabschieden, statt dass er einfach geht und dann ist er weg und dann ist auf immer ein neuer Bewohner da, das Zimmer wird wiederbelegt. Oh mein Gott, das stelle ich mir furchtbar vor. Vor allem halt einfach für ältere Personen, die dann vielleicht auch schon vielleicht eine Art Demenz oder Alzheimer haben oder Gedächtnislücken, die sich dann halt einfach nicht vorstellen können, wie das passiert, dass jetzt derjenige oder diejenige nicht mehr da ist.
Du hast voll recht. Du hast voll recht. Ich nehme das zurück. Das ist genau das Richtige, glaube ich. Ich erinnere mich gerade an meine Oma, die darauf bestanden hat, dass ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich meinen toten Hund nochmal angucke. Und ich wollte das ja nicht, ne? Dann hat sie gesagt, geh noch mal hin, der Ricky liegt da auf der Seite, der ist noch warm, ich möchte, dass du dir noch mal anguckst. Und ich habe geweint und ich habe mich gesträubt und ich wollte den halt nicht sehen. So, manche sagen ja auch, ich möchte meine Angehörigen so in Erinnerung behalten, ne? Ich möchte nicht noch mal eine Aufbahrung oder möchte einfach nicht noch mal eine Abschiednahme. Aber ich glaube, vielleicht kommt das sogar aus dieser Generation, dass das zum Verarbeitungsprozess, also unterbewusst, weißt du, dass es dazugehört, dass man sieht, okay, da liegt er jetzt, der ist jetzt nicht mehr so da, wie ich den kannte. Und dass man vielleicht damit anders abschließen kann, so wie du sagst, ne? Als Kind die Oma, auf einmal ist die, zack, Oma weg. Hä, wo ist die hin?
Ist ein Entgegenwirken zu der Verdrängung, die halt einfach stattfindet.
Ja, genau. Finde ich gut. Habe ich was gelernt. Alle, die jetzt gerade denken, oh, Hospiz, das klingt sehr spannend. Die klangen sehr nett, Sarah, Robert und Franz vom Marienhospiz. Ich brauche noch mehr Informationen, als Jan Edler mir jetzt geben konnte. Wo kann man denn nochmal was nachlesen?
Es gibt auf jeden Fall die Website vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband e.V., dhpv.de. Darauf kann man sich auf jeden Fall informieren. Da gibt es viele Zahlen und viele Fakten.
Und jetzt seid ihr wieder dran.
Fragen an den Tod.
In jeder Folge beantworten wir natürlich auch eure Fragen. Fairerweise macht das meistens Jan, weil er einfach mehr Ahnung hat vom ganzen Bestattungsgame und vom Todesgame. Und wir haben eine Frage bekommen von Danny aus Eilenburg.
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Grab. Wie ist das eigentlich, wenn ich so ein Grab herrichte? Darf ich da so ein Bäumchen zum Beispiel drauf pflanzen als Erinnerung? Ein Apfelbaum zum Beispiel, um den ich mich da natürlich auch kümmere. Geht sowas oder ist sowas nicht möglich?
Was für eine brillante Frage. Stell dir vor, du pflanzt so ein kleines Apfelbäumchen auf dem Grab deiner Großeltern, dann sitzt du da und kannst Äpfel essen. Aber ich habe es noch nirgendwo gesehen, deswegen vermute ich die Antwort schon zu kennen. Habe auch noch keine Himbeersträuche gesehen oder keine Aprikosen oder...
Ja, es gibt grundsätzlich... gibt es keine allgemeine Regelung dazu. Das ist natürlich wieder Friedhofssache. Und wenn die Friedhöfe erklären, dass keine Nutzpflanzen oder keine wuchernden Pflanzen wie Hecken und so weiter gepflanzt werden dürfen, dann dürfen auch keine Apfelbäume oder zum Beispiel...
Was mit Gemüse?
Radieschen. Ja. Ich finde das so klasse. Auf meinem Grab vielleicht auch noch so eine Platte, dass man die Radieschen von unten angucken kann. Da gab es, glaube ich, habe davon mal gelesen, es gab dazu eine Kunstinstallation. Ich fand die so klasse, dass man sich die Radieschen von unten angucken kann.
Oh Mann.
Ja.
Siehst du, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Spargel, Kartoffeln, ja. Was man. Nee, das geht nicht, ne?
Nee, das geht halt eben nicht. Also
will man das, ist auch die Frage. Ist ja mit der Erde, also ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber die Erde ist doch, da kann man doch nicht, also kann man? Nee.
Ja, na gut, ich sag mal so, ich glaube, das ist halt eher was Ethisches. Na, willst du die Erde, die sich dann sozusagen mit dem Verstorbenen vermischt hat, das ist...
Aber ja. Jan, wie tief liegt der Sarg oder die Urne?
Ja, die Urne liegt ungefähr 80 Zentimeter tief.
Oh, nur, ja.
Ja, und die, der Sarg, naja, so circa 2 Meter tief.
Ja, an der Oberfläche ist da frische Erde. Oder meinst du, das zieht dann so, das vermischt, ja, da kommt ja, das wird ja nicht nochmal durchgemixt.
Naja, das wird natürlich durchgemixt. Also, das ist
so,
ja.
Regenwürmer und so.
Ja, Regenwürmer und die Erde bewegt sich ja auch ein ganz kleines bisschen.
Ja, nee, gut, dann bin ich raus. Dann ist Spargel auf jeden Fall eine Quatschidee.
Wobei halt einfach auch, ich meine, letztendlich so ein schöner kleiner Kirschbaum, so ein Kirschspiel, ne? Ich fände es auch schon schön. Das ist natürlich, wenn man so auf Friedhöfe geht und man sieht auch ältere Gräber, wo dann zum Beispiel größere Zierpflanzen und Hecken gepflanzt wurden und die wurden dann nicht gepflegt, dann sieht man teilweise den Grabstein nicht mehr. Also das habe ich jetzt auch schon in letzter Zeit ziemlich oft gesehen. Dann siehst du da eine riesengroße Geranie und daneben irgendwie so ein ganz kleiner Stein, der schon überwuchert ist. Und der Friedhof, der lässt das halt einfach zu, weil die Geranie da einfach mal da schön gerade reinpasst. Aber letztendlich, solange das halt niemand mehr stutzt und sich drum kümmert, dann ja, verwildert das. Wir hatten in unserer ersten Staffel hatten wir deinen Kollegen dazu gefragt und der hat ja auch solche größeren Bäume auf dem Grab von seiner Mutter angelegt.
Wer denn? Hilf mir nochmal.
Wie heißt du denn, der auch QVC macht hier?
Ah, die Süßmaus, der Steffen.
Schmalzi.
Ja.
Der auch auf dem Grab solche größeren Ziersträucher, oder ich glaube, eine Weide war es gewesen.
Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Gisela. Oh,
und
also wer die Folge nicht gehört hat mit Steffen, das ist ein Herz von einem Menschen. Ihr müsst euch diese Folge nochmal anhören. Wirklich, Staffel 1 war das, ne?
Staffel 1 war das. Und das Problem halt einfach bei so einem großen Bäumen ist natürlich, wenn man es nicht pflegt und nicht verschneidet, die Wurzeln, man denkt ja einfach nur an das oben, ne, dass man das verschneidet, aber die Wurzeln, wenn das ordentlich wuchert untenrum.
Ich sag's dir, ich habe letzte Woche versucht, eine Eisbegonie aus dem Grab meines Opas rauszukloppen. Rieseneklar mit meiner Mutter auf dem Friedhof. Folgendes, sie brachte, ich glaube 10 neue kleine Pflanzen mit, ne? Und ich bin ja so ein kleiner Monk. Ich will schon, dass das Grab ordentlich aussieht, aber das muss vor allem auch symmetrisch sein. Die Seite von der Oma und die Seite vom Opa. Und dafür musste diese Eisbegonie einfach gehen. Das war eine Eisbegonie. Meine Mutter, kannst du dir ja vorstellen, oh, die geht doch noch. Die kommt noch immer. Ich so, Mutter, aber es ist halt eine. Das sieht doof aus. Das ist nicht symmetrisch. Die muss jetzt weg. Hin und her gestritten. Jedenfalls hat sie gesagt, na, dann mache weg das Ding. Dann habe ich angefangen, diese Eisbegonie da rauszukloppen. Ich sag's dir. Hätte ich das gewusst, ne? Wie schwer das rausgeht, wie tief die Wurzeln schon waren. Es war ein Akt. Ich habe die beiden Gräber dann symmetrisch bepflanzt und eine kleine Pflanze blieb übrig. Und dann sagt meine Mama, komm, mach die noch mit drauf bei der Oma. Ich sag, nee Mutti, dann ist es ja wieder nicht symmetrisch. Die ist jetzt übrig. Aber vom Friedhof darf man doch nicht mitnehmen. Wusstest du das? Vom Friedhof darf man nichts wieder mitnehmen, sagt meine Mutter immer. Ist ganz wichtig.
Nee, ich kenne nur, dass man vom Friedhof keine Blumen mitnimmt.
Ja, gar nichts.
Dass man halt sozusagen nichts...
Ja, was auch sonst. Also ja, Gießkannen und so ist eh verboten. Das gehört ja dem Friedhof. Aber nichts wieder mitnehmen. Dann sage ich, guck mal, du Oma Mühle liegt doch da unten. Hier liegen doch noch ein paar andere Leute, die wir kennen. Wollen wir nicht mal gucken, ob jemand diese eine Pflanze gebrauchen kann? Dann sind wir die Gräber abgelaufen und haben geguckt, ob wir so guerillamäßig irgendwie um diese Pflanze aufs Grab packen können. Aber alle waren symmetrisch voll bepflanzt. Also es gab einfach keinen. Dann sage ich, hier, was denn mit dem? Den kanntest du doch auch von früher vom Sportplatz noch. Nee, den nicht. Das kann man nicht machen. Ende vom Lied war, ich habe sie jetzt zu Hause auf dem Balkon stehen.
Hast du doch mitgenommen.
Na klar. Also, weiß nicht, wegschmeißen wäre Quatsch gewesen und alle anderen Gräber waren voll. Das ist nur ein kleiner Exkurs. So laufen so Friedhofsdates mit meiner Mutter ab. Also wir...
Habt ihr euch schon mal drüber unterhalten, mal so ein paar Nutzpflanzen anzupflanzen, so ein paar Tomaten oder so?
Nee, ich bin wirklich, also bevor Danny das gefragt hat, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber auch, weil ich es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Pietät oder Ethik oder wie man das sagen möchte, ich finde den Gedanken, eine Tomatenpflanze auf dem Grab zu haben und die Tomaten dann zu essen, auch irgendwie ein bisschen weird.
Das verstehe ich. Aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke, das Grab, darum kümmert sich mein Vater bzw. die Frau von meinem Vater, aber wenn ich an meine Großeltern denke, sind wir immer, wenn wir bei den Großeltern zu Besuch waren, hinten raus aus dem Grundstück und da war so ein Hang und da hat mein Opa Petersilie gepflanzt und wir haben immer Petersilie genascht, wenn wir dort waren und ich könnte mir so vorstellen, das Grab mit Petersilie zu bepflanzen, weil ich einfach nur dran denken muss, wenn ich die sehe. An meine Großeltern.
Das finde ich süß. Also Petersilie pflanzen, aber nicht auf die Bäume machen dann.
Nee, essen genau. Würde ich die dann nicht.
Dann genau. Finde ich es total süß. Jan, es war ein kleiner Ausflug auf den Friedhof. Lass mal zurückkommen zu ein bisschen Bildung.
Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komme ich da bloß rein?
In der letzten Folge ging es ums Christentum und heute geht es um den Islam.
Genau, mit dem Imam Adil Ahmad Khalid. Und er wird uns erklären, was das Jenseits im Islam bedeutet, beziehungsweise was das Leben nach dem Tod bedeutet im Islam.
Mein Name ist Adil Ahmad Khalid. Ich bin Imam der Ahmadiyya Muslimgemeinde und tätig in der Abteilung des interreligiösen Dialogs. Im Islam ist das Jenseits als zentrale Glaubenssäule bekannt und wird Al-Akhira genannt, also das ultimative oder der Schluss. Nach islamischen Lehren markiert der Tod nicht das Ende der Existenz, sondern den Übergang von der materiellen in die spirituelle Welt. Während das irdische Leben im Koran als Prüfung betrachtet wird, stellt das Leben nach dem Tod das Resultat dieser Prüfung dar. In Sure 9, Vers 37 des Koran heißt es: Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar klein, verglichen mit dem künftigen. Der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sagte: Sei in dieser Welt, als wärst du ein Fremder oder Reisender. Somit findet unsere irdische Reise im Tod ihren Abschluss, während das Jenseits den Beginn unserer ewigen Heimkehr markiert. Aus diesem Grund sprechen Muslime bei einem Todesfall die Worte Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wahrlich, von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Die Prüfung des Lebens besteht darin, Allah zu erkennen und die von ihm auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Pflichten umfassen die sogenannten Hukukullah, also die Rechte Allahs, darunter die Anbetung Allahs, und die Hukukul Ibad, also die Rechte der Mitmenschen. Um das Paradies zu erreichen, müssen beide Rechte erfüllt werden. Eine bedingungslose Liebe zu Allah und zu seiner Schöpfung bildet das Fundament für den Weg in das Paradies. Doch was geschieht nach dem Tod? Die Seele tritt in das sogenannte Barzach ein. Im Islam ist das Barzach eine Phase zwischen dem Tod und dem Tag des jüngsten Gerichts. In dieser Zeit bleibt die Seele bewusst und kann Freude oder Leid erfahren, abhängig von den im irdischen Leben begangenen Taten. Letztendlich obliegt Allah die Entscheidung, wer in das Paradies eintritt und wem dieses verwehrt bleibt. Der Koran nutzt allegorische und metaphorische Sprache, um das Jenseits, das Paradies und die Hölle zu beschreiben. Ob Flüsse aus Milch und Honig oder der verfluchte Zakum-Baum, dessen Früchte den Höllenbewohnern wie flüssiges Metall erscheinen, diese Darstellungen verdeutlichen die Wichtigkeit guter Taten und das Meiden von Übeltaten. Das Jenseits ist ein Ort der absoluten Gerechtigkeit. Jede Seele wird nach ihren Taten belohnt oder bestraft. Diejenigen, die Gutes tun, werden mit dem Paradies belohnt, einem Ort der ewigen Freude und Nähe zu Gott. Diejenigen, die Böses tun, erwartet die Hölle, ein Ort der Bestrafung und Entfernung von Gott. Allerdings weisen verschiedene Überlieferungen als auch Koranverse darauf hin, dass die Hölle kein ewiger Platz sein wird. Der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sagte, dass eine Zeit kommen wird, in der niemand mehr in der Hölle sein wird und ein Windstoß die Fenster und Tore der Hölle zum Klappern bringen wird. Entsprechend liegt die Barmherzigkeit Gottes darin, dass er den Menschen erschaffen hat, um ihm letztendlich den Genuss des Paradieses zu gewähren.
Wow, das hat er ja so gut erklärt. Also ich habe mir gemerkt, dass man schon verschiedene Verpflichtungen erfüllen muss, dass man gute Taten sozusagen bringen muss zu seinen Lebzeiten. Und bedingungslose Liebe zu Allah ist auch ganz wichtig, sonst geht gar nichts. Und am Ende entscheidet Allah aber trotzdem, ob du in den Himmel darfst oder nicht. Kann sonst sein, dass du in die Hölle musst. Aber da musst du auch nicht für immer sein, ne?
Das ist richtig.
Vielleicht. Genau.
Es ist teilweise noch mit diversen irdischen Sachen verknüpft, wie ich erst letztens gelernt habe. Ich bin ja nun etwas tätowiert. Das wäre als Muslime, wäre das eigentlich etwas, was überhaupt nicht ginge. Weil man, wenn man verstirbt, soll man alle irdischen Sachen, die man hatte, abmachen. Das heißt, wenn du Ohrringe hast, werden Ohrringe abgemacht. Mhm. Wenn du Zähne hast, falsche Zähne, werden die rausgemacht. Mhm. Wenn du zum Beispiel auch Fingernägel hast als Frau, falsche Fingernägel, werden die abgemacht. Bei Tätowierungen ist ja ziemlich schlecht, die abzumachen. Mir hat auch diejenige, mit der ich mich darüber unterhalten habe, erzählt, dass sie einen Onkel hatte, der ein Glasauge hatte. Das haben die halt auch rausgenommen und das durfte auch nicht mit. Du wirst ja auch komplett ohne Kleidung, wirst gewaschen, also das rituelle Waschen, und bekommst mehr oder weniger wirst in weiße Laken gehüllt. Bei Frauen ist es nochmal ein bisschen anders. Da darf die Weiblichkeit nicht gesehen werden, auch nicht die weiblichen Körperformen. Das hängt damit alles zusammen.
Also heißt es für dich, solltest du noch konvertieren, nochmal eine Laserbehandlung, Tattoos alle entfernen und dann geht das. Sonst gibt es für dich keinen Fluss aus Milch, sonst hat sich das erledigt.
Also ich glaube, nach aktuellem Stand kann ich mir nicht vorstellen, irgendeine Religion zu konvertieren.
Nee, ich auch nicht. Nee. Leider nicht. Leider aber nein, leider gar nicht.
Das ist mein persönliches, aber...
Ja, meins auch, aber ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, ich hätte sowas, weil ich glaube, das kann so viel Halt geben. Ich glaube, das kann so vieles erleichtern. Und ich finde auch diese Gemeinschaft, die dahinter steckt und so, finde ich wahnsinnig toll. Aber es kriegt mich gar nicht. Also keine.
Ja.
Was mich aber kriegt, oh, was für eine billige Überleitung, aber kriegt mich richtig, ist meine Kollegin Janine Michaelsen. Ich liebe die. Ne? Die ist ja so, eigentlich ist das eine Frau, da müsstest du dich eigentlich sofort verknallen auch. Jan Edler liebt ja Situationen und auch oft Menschen, da sind wir uns ähnlich. Und wenn ich manchmal meine tollen Freundinnen mitbringe, findet Jan Edler die auch ganz oft toll, das kann man schon mal sagen.
Ja.
Jede einzelne eigentlich von denen.
Ich liebe alle Menschen.
Zum Glück habe ich dir Janine Michaelsen noch nicht vorgestellt. Sie hat dich Hals über Kopf rein verknallt. Und Janine Michaelsen hat uns mal erzählt, wie sie sich ihre eigene Lebensabschiedsfeier vorstellt.
Prominent sterben.
Wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass auf meiner Beerdigung Afrika von Toto gespielt wird. Weil ich erstmal natürlich einfach, weil ich dieses Lied liebe. Und dann auch einfach, weil es natürlich eine gewisse Stimmung vorgibt. Und ich möchte gerne eine Beerdigung haben, auf der man das Leben feiert, das ich hatte. Und natürlich traurig darüber ist, dass ich nicht mehr da bin. Die Leute sollen schon traurig sein, dass ich nicht mehr da bin. Aber die letzte Beerdigung, auf der ich war, die ist eine ganze Weile her schon. Der erste Mensch, der mir auf dieser Beerdigung entgegenkam, war ein kleiner Junge. Der Sohn einer, also mein Neffe quasi, der hatte ein Kleid an, weil er Bock hatte, ein Kleid anzuziehen, auf dem so Zebras drauf waren und rote Crocs und wilde Haare und es war ein Sommertag und er rannte mir fröhlich über diesen Friedhof in die Arme und freute sich sehr, dass ich da bin und erzählte jetzt dann das, was jetzt passieren wird und dass wir jetzt eine Beerdigung machen und da waren ganz viele Kinder und Erwachsene und ganz alte und ganz junge Menschen und ganz wild zusammengewürfelt an einem sonnigen Sommertag auf einem Friedhof und haben geweint und Geschichten erzählt und gelacht und wir haben den ganzen Tag irgendwie zusammengesessen und miteinander verbracht und andächtig und trotzdem sehr freudig irgendwie diesen Menschen gefeiert, der nicht mehr bei uns ist und sowas möchte ich gerne. Ich möchte diese Stimmung gerne. Und Afrika von Toto hilft insofern, weil in meiner Vorstellung möchte ich, dass das gespielt wird. Und es gibt diese eine Phrase, wo die meisten Leute den Text nicht kennen und immer nur away from you machen. So klingt das. Und in meiner Vorstellung ist das der Moment, wo alle anfangen müssen zu lachen. Weil natürlich es sich super dämlich anhört, wenn Leute aus voller Kehle Songs singen, deren Texte sie nicht kennen. Den Moment möchte ich gerne haben auf meiner Beerdigung. Das wissen auch alle meine Freunde. Wie gesagt, wenn ich vor euch gehe, müsst ihr mir schwören, dass das läuft. Und dass keiner von euch den richtigen Text singt, weil sonst funktioniert meine Vorstellung nicht.
Ist das nicht eine wunderschöne Vorstellung einer Lebensabschiedsfeier?
Auf jeden Fall, vor allem wenn alle lachen. Finde ich gut.
Wenn alle lachen und ich habe den Song hier gerade mal rausgesucht, was ist das für eine Stelle, die keiner mitsingen kann, frage ich mich.
Hast du das schon mal in der Karaoke mitgesungen? Das ist unheimlich schwer.
Echt?
Ja.
Jetzt, oder?
Bitte. Werde ich ja, okay. Jetzt immer dran denken.
Okay, ich auch. Fall. Janine, vielen Dank dafür.
Ja.
Eure Gedanken, eure Wünsche, eure Anregungen zu diesem Podcast nehmen wir jederzeit gerne entgegen und bauen die ein. Radieschen von unten heißen wir auf Instagram. Ihr erreicht uns über MDR Jump. Ihr könnt mailen, ihr könnt anrufen, ihr könnt alle Kontaktwege nutzen. Jede Woche gibt's eine neue Folge Radieschen von unten. Und wenn ihr so am Durchscrollen seid in der ARD Audiothek, dann guckt doch auch mal bei Deutschland 3000 vorbei. Einer von Jans Lieblingspodcasts.
Es heißt auch eine gute Stunde mit Eva Schulz. Sie hat verschiedene Gäste, unter anderem Klaas Höfer Umlauf oder Cold Mirror. Auf jeden Fall erzählen die über alles Mögliche, Gott und die Welt.
Und auch Politik ein bisschen, ne?
Ein bisschen Politik.
Ist auch dabei.
Ja.
So wie sich das gehört.
Das gehört, genau.
Das hier ist der einzige Podcast ohne Politik. Wobei, das geht gar nicht. Wir machen ja auch ein bisschen Politik. Politik spielt, glaube ich, immer mit rein.
Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns eure Fragen.
Der wird es nachgucken und kann es dann nicht beantworten. Aber stellt uns erstmal eure Fragen. Übrigens, in der nächsten Folge haben wir Besuch von einem waschechten Tatortreiniger, von einem Desinfektor, von einem Mann aus der Region hier, der wohnt bei Leipzig, der heißt Thomas Kund und der erklärt uns unter anderem mal den Unterschied zwischen trockenen und feuchten Messis. Also ich sag euch was, das ist nichts für schwache Nerven in der nächsten Folge.
Ja, inklusive deines Lieblingswortes Leichenschmatze.
Bis dann, passt auf euch auf. Tschüss, Jan Edler.
Tschüss, Sisi Metzger.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.